Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Und ich freue mich auf den Militärhistoriker Nigel Dunkley, Schotte mit deutschem Pass, Kenner des Kalten Krieges, in der DDR unterwegs als Agent, Ex-Militärattaché bei der britischen Botschaft, ein Mann, der viel zu erzählen und durchaus seine eigenen Meinungen hat. Herzlich willkommen, Nigel Dunkley.
Vielen Dank, sehr gerne.
Eine eigene Meinung haben Sie zum Beispiel auch zum Brexit, der jetzt heute fast, will man sagen, endlich vollzogen wird.
Ja, endlich, ja.
Gut oder nicht gut?
Das ist eine sehr gute Frage. Irgendwie für mich ist es wirklich wunderbar, dass nach fast dreieinhalb Jahren eigentlich, dass es jetzt endlich fast vorbei ist, also mit diesen ersten Phase irgendwie. Aber ich war nicht dafür, muss ich ehrlich zugeben. Und ich finde es wirklich schade, dass diese Frage, Brexit ja oder nein, hat zu vielen Problemen geführt. Innerhalb meiner eigenen Freundeskreis, meine ich, sind die wirklich gespalten. Die sind entweder aggressiv, ja oder nein, dafür oder nicht dafür. Und ich kann nur sagen, wir werden mal sehen. Abwarten und Tee trinken, wie wir auf Englisch sagen.
Wie ist es denn mit dem Exit von Meghan und Harry, die jetzt das Königshaus verlassen und nach Kanada ziehen?
Ja, das haben wir auch natürlich verstanden. Wir müssen natürlich Verständnis dafür haben, aber ich finde das wirklich enttäuschend. Ich bin traurig, dass die weg sind irgendwie.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit dem Militärhistoriker Nigel Dunkley, der an der Grenze zu Schottland geboren wurde und sehr häufig in seinem Leben umgezogen ist, weil der Vater bei der Armee war. Aber auch wenn es in Ihrem Leben oft hin und her gegangen ist, Nigel, wurde Berlin ja zumindest eine Konstante. Denn Ende der 70er sind Sie als frisch gebackener Leutnant hierher gekommen. Mit welchem Auftrag?
Ich war junger Leutnant in Spandau stationiert bei einem Kavallerieregiment. Aber heutzutage natürlich haben wir Panzer, schwere Panzer
statt
in diesem
Pferde.
Regiment. Genau. Pferde haben wir auch immer noch, nur für den Sport und für Paraden und für das Zeremonielle irgendwie. Aber Pferde haben wir immer noch da. Und unsere Aufgaben bestanden darin, West-Berlin im Falle eines Krises oder einen Angriff aus dem, sagen wir so, aus dem Osten, mussten wir West-Berlin verteidigen, innerhalb von unserem eigenen britischen Sektor.
Das hätten Sie gemacht, indem Sie die Panzer aufgefahren hätten.
Natürlich, ja. Wir hatten nur 14 Panzer. Und damit sollten wir ganz West-Berlin in unseren eigenen britischen Sektor verteidigen. Wir wären wahrscheinlich nach 15 Minuten schon längst tot, aber wir waren Opfer irgendwie. Und wir haben das alles sehr ernst genommen. Die Verteidigung im Falle eines Krieges von West-Berlin haben wir wirklich sehr ernst genommen.
Sie hatten ja zuvor Jura studiert, dann die Royal Military Academy Sandhurst besucht.
Ja.
Was hat Sie so überzeugt am Militär? Also wenn man das jetzt hört, was das dann bedeutet im Alltag, warum haben Sie sich dafür entschieden?
Ich bin Schotte. Sehr stolz darauf. Ich liebe Haggis, ich spiele Dudelsack, ich trage den Schottenrock. Aber in Schottland haben wir ein anderes System, unser Legal System, wie es auch heißt. Mit Jura, ich konnte nur schottisches Recht nur in Schottland studieren. Und das bedeutet, dass ich mein ganzes Leben lang danach nur in Schottland verbringen wurde. Ich dachte, nein, hier muss ich raus.
Ja, eben, Sie hätten ja als Jurist was machen können. Sie haben sich aber fürs Militär entschieden.
Ja, das steckt wahrscheinlich immer noch in meinem Blut. Es fließt mehr Military Blood in meinen Adern sozusagen. Mein Vater war auch bei der Army, auch Cavalry Offizier, auch in meinem selben Regiment. Und für mich war es nur eine schöne Idee, mal raus aus Schottland zu kommen. Und ich dachte mir, okay, jetzt möchte ich wieder raus.
Mhm.
Und als Kind war ich immer wieder irgendwo anders unterwegs mit meinem Vater. Wir wurden alle, nach 2 Jahren musste man dann woanders hingeschickt werden. Und das war für mich normal. Es war für mich nicht normal, einfach jahrelang an derselben Ort zu arbeiten und zu wohnen. Also ich wollte einfach raus.
Und dann wurde es Berlin und in Berlin saßen knapp, ich glaube, das sind 3000 britische Soldaten gewesen.
Ja.
Dann die Amerikaner und Franzosen drumherum.
Genau.
Und dann noch etwa 1 Million bewaffnete Soldaten des Warschauer Paktes.
Ja.
Wie haben Sie denn Berlin erlebt? Also war das durchaus gefährlich, auch dieser Job?
Wir Also es war uns natürlich ganz klar, uns war es wirklich ganz klar, dass im Falle eines Krieges würden wir wahrscheinlich entweder sterben oder sofort verhaftet werden oder außer Gefecht gemacht.
Gesetzt. Mhm.
Es war doch spannend, es war wirklich spannend. Für mich aus Schottland, wir sind ein relativ karges, ein relativ unbesiedeltes Land im Vergleich zu England. Und ich fand es einfach super. Ich war als kleines Kind hier schon in Deutschland. Mit der ganzen Familie ist mein Vater in Osnabrück und auch später in Münster stationiert gewesen. Und ich hatte das Gefühl, dass ich zurück nach Deutschland geschickt werde.
Aber hatten Sie denn auch das Gefühl, dass es hier wirklich brenzlig werden könnte in Berlin?
Oh ja.
Schon?
Mhm. Ja, genau. Wie gesagt, wir haben das Ganze ganz ernst genommen und es wurde regelmäßig geübt. Und wenn man nur 15 Minuten hat, 15 Minuten, um die Panzer aus den Panzerschuppen zu bekommen und dann mit der Polizeieskort vor uns, dann mussten wir schnell raus und entweder nach Gatow oder zu dem Brandenburger Tor oder sonst wohin geschickt werden, um Brücke zu verteidigen und so weiter. Und das fand ich ganz interessant, ganz spannend.
Einerseits also Brücken verteidigen als Leutnant Nigel Dunkley. Andererseits haben Sie für Rudolf Hess, der im Kriegsverbrechergefängnis von Spandau saß, Übersetzungen gemacht.
Ja, aber dafür musste ich erstmal anderthalb Jahre lang Russisch lernen. Mein Deutsch musste sehr viel besser, also verbessert. Und mein Französisch auch, das war auch natürlich eine Notwendigkeit. Und als junges Mitglied in der britischen Militärmission, das war der Hintergrund. Und weil wir so viele Sprachen sprechen konnten, und das war, wir waren nur zu 11 oder zu 12 oder zu 13, nicht sehr viel. Wir durften ihn nicht Rudolf Hess nennen. Herr Hess dürfen wir nicht sagen. Wir mussten Gefangener Nummer 7, wie geht es Ihnen heute und so weiter. Und das fand ich auch ganz, wirklich sehr spannend irgendwie. Ihm gegenüber als Hitlers ehemaliger Stellvertreter und für ihn zu dolmetschen war wirklich ein Wow. Das war ein Wow-Faktor through the roof, wie wir auf Englisch sagen. Ganz spannend.
Was war das für ein Typ?
Harmlos, alt, sehr veraltet, aber sein Gedächtnis war immer noch messerscharf und sein Gehirn hat wirklich richtig gut funktioniert noch.
War der in irgendeiner Form reflektiert? War der selbstkritisch? Wie war der Ihnen gegenüber?
Er zeigte, dass er Details wirklich richtig bemerkt hat. Zum Beispiel, ich als Kavallerieoffizier, ich hatte Knöpfen, die aus Leder waren, nicht aus Messing. Da hat er es sofort bemerkt. Und da hat mich zum ersten Mal, bei der ersten Begegnung, hat er mich Herr Rittmeister genannt, nicht Herr Hauptmann. Und es war natürlich normalerweise in dem Gefängnis notwendig, dass alle anderen für ihn verantwortliche Länder, so wie Russland, also die Sowjetunion damals, Amerika und wir, dass andere Länder auch präsent und anwesend sein sollten, bevor zum Beispiel eine körperliche Untersuchung, eine medizinische Untersuchung beginnen musste. Und ich als Dolmetscher musste dann alles übersetzen von Deutsch auf Russisch und dann ins Französisch auch. Und das war für mich eine faszinierende Gelegenheit irgendwie.
Ja, aber da sitzt einer der größten Kriegsverbrecher Ihnen gegenüber. Da müssen Sie doch voller, weiß ich nicht, Hass gewesen sein oder.
Nein, gar nicht. Er kam mir rüber als relativ harmlos. Er hat alles genauestens beobachtet. Da wollte auch irgendwie in seiner Art und Weise mir zeigen, dass er sowas bemerkt hat.
Wäre es erlaubt gewesen, dass Sie mit ihm über seine Verbrechen zum Beispiel reden, über das Dritte Reich?
Nein, dürfen wir nicht. Ich habe nur einmal die Gelegenheit benutzt, als ich nicht beobachtet wurde von anderen Offizieren aus anderen Ländern, einmal ihm gefragt, Herr Gefangener Nummer 7, wenn ich fragen darf, was hatten Sie denn vor, Amerika anzugreifen? Was hatten Sie denn bloß damit vor? Wo wollten Sie die 22. SS-Division zum Beispiel, wollten Sie das nach Kentucky schicken oder was hatten Sie denn vor? Ich sagte, nein, da wir hatten keine Bodenkriegspläne für Amerika vor. Mit unseren U-Booten in dem Atlantik und die Japaner im Pazifik, wir wollten Amerika in die Knie zwingen, nur mit unseren U-Booten. Und das war's. Und das war das einzige Mal, wo wir miteinander gesprochen haben über solche Angelegenheiten.
Der legendäre Liverpooler Paul McCartney am Tag des Brexit bei Deutschlandfunk Kultur mit der Liedzeile Would you care to sit with me for a cup of English tea? Nigel Dunkley, ist das auch Ihr bevorzugtes Getränk als Militärattaché gewesen oder dann doch lieber, um mal so richtig schön im Klischee zu bleiben, hin und wieder ein Whisky?
Ja, das ist wirklich ein Klischee heutzutage. Also die meisten Engländer trinken viel lieber Kaffee.
Okay.
Na, natürlich.
Sie auch.
Aber ja, kommt drauf an, wenn es um 4 Uhr ist, also nachmittags, wenn es um nachmittags ist, when the clock strikes 4 on the factory floor, everything stops for tea. Kennen Sie dieses Lied?
Nee.
When the clock strikes 4 on the lavatory floor, everything stops for tea. Ba-bum. Also um 4 Uhr wird Tee getrunken, nicht Kaffee bei mir. Earl Grey, Broken Orange, Darjeeling oder Scottish Breakfast Tea, das wird um 4 Uhr getrunken, nicht Kaffee. Das ist ganz klar. Aber morgens, um mich wach zu machen irgendwie, nur Kaffee.
Okay.
Ja.
Sie sind bekennender Chocoholic in
yep.
jeder Form? Also so als Schokoriegel und Eis oder Kuchen, ist wurscht?
Ist wurscht. Ja, um die Wahrheit zu sagen, ja.
Also Sie sind ein Schwergewicht in jeder Hinsicht und ganz und gar Schotte. Was charakterisiert die Schotten?
Wir ticken anders als die Engländer. Wir sind stolz darauf. Wir sind ein relativ karges, unbesiedeltes Land. Wir blabbern also sehr gerne miteinander, weil wir so relativ unbesiedelt sind. Zum Beispiel, wir haben 6 Millionen Schafe in Schottland, wir haben 5,9 Millionen Einwohner, also das bedeutet, wir haben weniger Einwohner als Schafe. Ja, und das bedeutet auch traditionell, dass wenn man sich mit anderen Schotten begegnet, so wie zum Beispiel auf dem Weg zum Markt, würde man einfach die Zeit nehmen, miteinander ein bisschen zu quatschen.
Ist das denn anders, weil Sie sagen, wir ticken anders als die Engländer? Ist das zum Beispiel ein Unterschied?
Ja, zum Beispiel, ich war in einem Zug in London vor nicht so langer Zeit und die sind alle eingestiegen. Ich war relativ pünktlich, weil ich so lange hier in Deutschland bleibe, war ich relativ pünktlich an Bord gestiegen als Erste in unserer Abteilung. Dann kamen die anderen ein, niemand hat sich begrüßt. In Schottland kommt jeder an Bord und sagte Hallo. Ich fahre nach Inverness oder Perth, wo fahren Sie hin? Und innerhalb Minuten hat man das Gefühl, dass die Schotten sehr gerne miteinander sprechen.
Ja.
Die Engländer gehen mehr auf Distanz und Abstand. Das ist der Unterschied. Und ich kriege, wie Sie wahrscheinlich schon bemerkt haben, ein bisschen Heimweh, wenn ich daran denke.
Aber ja, es kommen einem die Tränen, wenn Sie davon erzählen, wenn man sie anschaut.
Hat nichts mit Whisky zu tun, aber da kriege ich natürlich ein bisschen Heimweh. Aber es ist auch anderswo. Ich war gerade eben 3-mal in Schottland und da merkte ich zum allerersten Mal, dass ich wirklich Berlin vermisse. Also ich habe wirklich ein Problem. Ich vermisse Berlin, wenn ich in Schottland bin, vermisse ich Berlin. Wenn ich in Berlin bin, vermisse ich Schottland.
Aber das ist ja eigentlich ganz schön, dass man sich so chamäleonartig sofort wieder umwandeln kann, je nachdem, wo man dann gerade ist und sich auch wohlfühlt. Und ich glaube, das ist dann schon auch dieser Kindheit im Zickzack geschuldet. Also, dass Sie halt als Kind in Detmold, Münster und Osnabrück gewesen sind, dann wieder zurück nach Schottland und eine militärische Eliteschule besucht haben in Schottland, die, das habe ich mir aufgeschrieben, Morrison's Academy Boys School. Welche Tugenden wurden da vermittelt?
Team Spirit, also Teamgeist vor allen Dingen, Rugby und Cricket, Tradition, eine herzliche Offenheit irgendwie miteinander und Humor. Man muss ein bisschen Charme und ein bisschen Humor haben und nicht alles so tierisch ernst nehmen.
Also da haben Sie aus beiden Welten wirklich das Beste rausgefiltert. Sie sind so schön pünktlich wie die Deutschen und Sie haben den Humor wie die Schotten, vielleicht auch so ein bisschen Selbstironie. Wie sieht es denn kulinarisch aus? Also kulinarisch wurde Pumpernickel für Sie ganz wichtig.
Das ist unser Geheimnis natürlich in Schottland. Vielen Dank, dass Sie fragen. Also aus Ostpreußen kam das ursprünglich her. Das war das Kindermädchen, war Paula. Sie hieß Paula. Ich hatte Paula und Anna. Die waren beide Flüchtlinge. Ich war nur als ganz kleines Kind in Osnabrück zum Beispiel stationiert. Und da kamen diese zwei Damen, die wirklich sehr froh waren, irgendwie ein Dach über den Kopf zu haben und irgendwo ein Zuhause zu haben und dafür bezahlt zu werden. Und ich fand die wirklich ganz charmant. Ich konnte überhaupt kein Deutsch verstehen damals. Aber die waren fasziniert und interessiert an meinen Babykost in diesen kleinen Dosen. Ja, diesen kleinen Glasdosen, Babykost. Und ich war fasziniert von diesen riesen Pumpernickel- und Schwarzbrot-Dinge, die die mit hatten. Und wir haben angeblich ausgetauscht.
Das nennt man Inkulturation.
Ja, genau.
Und ihr Lebensmotto scheint mir ist so, nur nicht langweilen. Also alles ausprobieren. Nein. Und...
Mhm. So viel wir wissen, sind wir nur einmal hier auf dieser Erde und die Zeit tickt und geht sehr schnell vorbei und vorüber. Und das habe ich auch vor Jahren festgestellt. Und ja, wie gesagt, bei der Army hat man das Glück. Manchmal ist es natürlich schade und es ist enttäuschend irgendwie, weil man nach nur 2 Jahren woanders hin muss.
Ja.
Aber ich betrachte das immer als Glück. Etwas Neues und dann weg.
Als Nigel Dunkley heute Gast im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur Anfang der 80er Jahre Urlaub in Südfrankreich machte, da lag am Strand nicht nur seine Freundin neben ihm, sondern auch ein Kassettenrekorder mit russischen Sprachkassetten. Denn das Nahziel war Dolmetscher in Russisch, das Fernziel war Mitglied in der britischen Militärmission bei der Sowjetarmee in der DDR. Ausgebildet wurden sie damals von einem ehemaligen KGB-Mitarbeiter. Der war aber nicht mit am Strand in Russland,
Nein.
in Südfrankreich. Was hat er Ihnen beigebracht?
Es war nicht nur eine, es hat viele gegeben. Die waren alle interessante Persönlichkeiten irgendwie, diese Ex-KGB und GRU und solche Leute. Die sind rüber zu uns gekommen und kriegte dann einen Job normalerweise nach einem Debriefing in London an der Sprachschule der Regierung, der britischen Regierung, außerhalb von London. Und das fand ich alles ganz spannend. Aber die Ausbildung auf Russisch und so weiter, das war länger als der Einsatz später in der DDR. Man musste absolut perfektes Russisch sprechen können.
Deshalb die Kassetten?
Deshalb die Kassetten. Das war nur der Anfang natürlich. Und es war schon relativ hart. Das war 1,5 Jahre lang ganz intensiv.
Aber was kriegt man denn beigebracht? Also ich stelle mir vor, so ein Ex-KGB-Typ, der weiß schon auch so ein paar Tricks, also psychologischer Art, wie man sich dann als späterer Kundschafter oder Spion oder Aufklärer zu verhalten hat.
Es gibt gewisse Sprüche und es gibt gewisse Idiomen und so weiter, dass die lernen in der KGB-Sprachschule in Moskau. Und dann hat er verschiedene Dialekte und Akzente uns auch beigebracht. Zum Beispiel, die sprechen völlig anders in Sibirien und auch in Leningrad, St. Petersburg. Da sprechen die auch ein relativ außergewöhnliches Russisch. Das wurde uns auch beigebracht.
Und durch diese gegenseitigen Verträge hatten die Alliierten die Lizenz zum Spionieren oder zum Aufklären. Worin bestand denn dann diese eigentliche Mission der drei westlichen Militärverbindungsmissionen, USA, Frankreich und Großbritannien? Also was haben Sie da gemacht als Aufklärer und als Spion?
Wir mögen das Wort Spion überhaupt nicht. Natürlich, ich war kein Spion, ich war Verbindungsoffizier in Klammern. Ja, die Wurzeln dieser ganzen Idee gehen zurück zu dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und in Freundschaft damals haben die Russen, also Sowjets, wir sollten korrekt Sowjets sagen, die Briten, die Franzosen und die Amerikaner auch, alle kleine Militärmissionen ausgetauscht. Mhm. Und unsere Aufgaben bestanden darin, als kleine Militärmission, laut eines Abkommens seit 1946 hatten wir das Recht, die Straßen der DDR zu befahren, und zwar ohne Hindernis. Und die waren auch in der Bundesrepublik Deutschland und auch ohne Hindernis die Straßen befahren, um miteinander zu kommunizieren. Und es hat viele Dinge immer noch gegeben zu diskutieren, zum Beispiel Berlin-Korridor-Probleme und so weiter. Das mussten wir natürlich mit den Russen diskutieren und so weiter. Für mich war das natürlich eine wunderbare Gelegenheit, mal was völlig Neues zu erleben und mit einem russischen Pass, mit russischen Udostverenie Lichnosti, wie es heißt, immer noch.
Was heißt denn das?
Mit einem russischen Pass in der Tasche.
Wie, das lange Wort hieß jetzt nur Pass?
Udostverenie Lichnosti heißt Identitätspass. Udostverenie Lichnosti. Und dann sind wir losgefahren in die DDR und fotografierten alles, was wir fotografieren konnten oder wenn es interessant war.
Ja, was war denn interessant? Ich brauche da noch ein bisschen Butter bei die Fische. Also was haben Sie denn fotografiert? Was war denn für Sie damals als Aufklärer interessant? Militärbasen, Panzer?
Alles, absolut alles. Und nicht nur bei der Sowjetarmee, sondern auch natürlich bei der NVA. Die bildeten auch natürlich eine potenzielle Gefahr. Die wollten wir auch natürlich beobachten, bewerten, fotografieren und so weiter und so fort. Und das haben wir gemacht.
Und einerseits, Nigel Dunkley, durften Sie sich ja frei bewegen in der DDR und auf der anderen Seite sind aber doch zwei Kollegen von Ihnen erschossen worden. Hm. Einer von den Russen, einer von der Stasi.
Ja, korrekt. Aber also laut dieses Abkommens, wie gesagt, auch wir sollten uns frei bewegen, aber es gab natürlich Sperrgebiete überall in der DDR und da sollten wir nicht hinein. Es gab gewisse Dinge, die wir beobachten sollten und vielleicht zurück in den Westen bringen. Zum Beispiel neue Technik, neue Ausrüstung, Hubschrauber, Raketen, alles Mögliche interessierte uns natürlich. Alles, was uns gegenüber hier in dem Westen eine Gefahr bilden durfte.
Also um das nochmal zusammenzufassen, Nigel Dunkley, das war jetzt nicht James Bond, was Sie da gemacht haben, sondern das war schon mehr so eine offene Aufklärergeschichte.
Jein.
Stelle ich mir das so vor, dass Sie einerseits einander observiert haben und auf der anderen Seite auch miteinander gefeiert?
Ja, genau. Auf der Oberfläche, wie gesagt, war es in Freundschaft in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. War das alles in Freundschaft irgendwie. Aber ganz schnell haben auf beiden Seiten natürlich, wir hatten die Möglichkeit, und das war einmalig damals natürlich, die Warschauer Pakt Armeen, die war die auch in der DDR geübt haben, ganz oft, die NVA, Nationale Volksarmee, dort drüben in der DDR, und dann auch die Russen auch zu beobachten und zu bewerten vor allen Dingen. Ja, ich kann auch, und das war auch ein Anteil der Ausbildung natürlich, verschiedene Akzente nachmachen. Also ich war dort drüben in der DDR als Klassenfeind, als Spion. Und ich war, wie soll ich das sagen, ich war provokativ und kollaborativ als Klassenfeind in der DDR. Natürlich mit diesem breiten Akzent. Fand ich ganz amüsant.
Hier, genau. Und heute machen Sie so Veteranentreffen in Potsdam und treffen da auf die Russen und die Amerikaner und machen mit denen einen schönen Abend.
Genau.
Das westliche Bündnis, Nigel Dunkley, wackelt zurzeit beträchtlich. Sehen Sie das mit Sorge oder sind Sie ganz zuversichtlich, dass es hält? Auch wenn die Briten heute aus der Europäischen Union aussteigen und sie verlassen.
Dass die Briten aus der Europäischen Union aussteigen, hat nichts mit NATO zu tun. Nichts mit unseren militärischen Aufgaben und Verpflichtungen zu tun. Und das würde ich auch sehr gerne betonen. Ich bin ganz oft in der britischen Botschaft, obwohl ich nicht mehr als Diplomat aktiv war. Ich war jahrelang nach meiner Army-Zeit in der Diplomatie und habe immer noch sehr viel mit der britischen Botschaft zu tun. Aber ich würde sagen, wir Briten in der britischen Botschaft betonen, dass wir nur die EU verlassen und nicht Europa selbst. Wir sind noch da. Auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Hinsichten, zum Beispiel mit unseren militärischen Aufgaben. Nein, es ist ganz im Gegenteil. Wir sind mehr integriert in Europa als je zuvor. Das hat nichts mit der EU zu tun.
Das Leben ist wie ein langsamer Zug, der den Hügel hochkriecht. Zumindest ist das Bild, das Katie Melua gerade vom Leben gezeichnet hat. Auf unseren heutigen Gast bei Deutschlandfunk Kultur, Nigel Dunkley, trifft das Bild nicht so zu, denn ihr Lebenszug ist mehr so ein ICE, wobei ihre Uniform die eines Militärattachés mit Diplomatenstatus war. Sie haben aber auch als Offizier in Texas gearbeitet. Sie waren im Einsatz bei Desert Storm im Golfkrieg mit Bronzemedaille. Und dann plötzlich Anfang der 2000er Jahre Ausstieg aus der Diplomatie, Abschied vom Militär und der neue Job bei einem Unternehmen, das gepanzerte Fahrzeuge baute. Warum dieser Wechsel?
Ja, meine Zeit war eigentlich als Diplomat war um. Also hier in Deutschland. Und gut, ich hätte vielleicht noch ein bisschen länger bleiben können. Aber völlig unerwartet kriegte ich eine Einladung, auf ein Lunch zu gehen mit einem Headhunter, mit einem Deutschen. Den kannte ich sehr gut. Und er erklärte mir über einen Lunch. There's no such thing as a free lunch, wie die Amerikaner sagen. Ich wollte wissen, was er vorhatte. Er sagte, okay, wenn du die Diplomatie vielleicht verlassen möchtest, dann habe ich einen Job für dich. Und das ist bei Trasco gepanzerte Fahrzeuge GmbH in der, also irgendwo zwischen Bremen und Bremerhaven. Es heißt Osterholz Scharmbeck, ja. Und da machen die gepanzerte Fahrzeuge. Und du als, ich kannte ihn sehr gut, wir waren per du als Panzeroffizier, als ehemaliger Panzeroffizier, also Ballistik und Panzerung und so weiter, das verstehst du besser als die meisten. Und das, was auch natürlich sehr interessant ist, ist dein Adressbuch als Diplomat. Wenn du möchtest, dann könntest du Vizepräsident für International Marketing und Sales bei dieser Firma haben. Und zwar sofort. Wäre das interessant? Ich sagte ja, okay, machen wir das.
Und das haben sie gemacht, bis diese Firma an Franzosen verkauft worden ist. Und da wollten sie dann aber nicht mit nach Paris, sondern wollten hier in der Nähe bleiben.
Ja,
also genau. In Deutschland bleiben. Sie sind dann Berlin treu geblieben im Grunde genommen. Und ihrer Militärgeschichte sind sie insofern treu geblieben, als sie seit inzwischen, glaube ich, 15 Jahren Touren durch Berlin anbieten, auf den Spuren des Kalten Krieges. Und sie arbeiten an Dokumentationen, sie sind gefragter Interviewpartner der BBC. Was möchten Sie so den Besuchern, die ihre Touren buchen, vermitteln?
Ja, das ist ganz interessant irgendwie. Es ist nicht nur hier in Berlin, sondern überall in Europa. Und die Schwerpunkte für mich sind irgendwie die Militärgeschichte des Zweiten Weltkrieges, der Holocaust, der Aufstieg der Nazis von 1933 bis 1945. Und nicht nur das, also auf der politischen Ebene oder sollen wir sagen, also diese ganze Nazi-Geschichte, sondern auch die Kampfhandlungen des Zweiten Krieges in Polen heutzutage. Polen hier in Berlin. Ich war gerade mehrmals in der Normandie, letztes Jahr natürlich auch, in Italien. Also da, wo es Krieg gegeben hat im Zweiten Weltkrieg, da mache ich meine Touren. Und die sind wirklich sehr...
Und Sie versuchen das einzuordnen? Oder was ist das Besondere, wenn man Sie bucht?
Es kommt drauf an. Es gibt drei verschiedene Gruppierungen, würde ich sagen. Erstmal the general public, das Publikum, ganz normale Leute. Zum Beispiel am kommenden Wochenende habe ich eine Gruppe aus England und Amerika kommend, und die sind einfach faszinierte Hobby-Historiker für den Zweiten Weltkrieg. Viel wichtiger für mich ist natürlich Akademie, also die Ausbildung von Offiziersanwärter oder Stabsoffiziere an einer Militärakademie aus Kanada, aus Amerika, aus Deutschland. Ich mache auch meine Ausbildung für die Bundeswehr zum Beispiel, nicht nur.
Also da unterrichten Sie Geschichte.
Genau. Mhm. Wir gehen dahin oder wir treffen uns vor Ort, zum Beispiel in Poznan. Wir treffen uns in Italien. Wir stehen irgendwie auf einem Schlachtfeld und ich erkläre alles. Es ist ein Anteil der militärischen Ausbildung für Stabsoffiziere zum Beispiel am meisten. Und dann auch Military History Students aus meistens aus Amerika und aus Großbritannien, die History, die Geschichte studieren. Und das finde ich auch ganz interessant.
Nun haben Sie den Holocaust erwähnt. Sie machen ja auch Touren zum KZ Sachsenhausen. Mhm. Jetzt haben wir gerade 75 Jahre Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee. Gefeiert kann man nicht sagen. Wir haben daran gedacht, wir haben daran erinnert. Und gerade in den letzten Tagen kam ja die Forderung, dass es zum festen Teil der Erziehung gehören sollte, Schüler KZs besuchen zu lassen. Sie sind ja selbst Vater von zwei Kindern. Würden Sie sagen, ja, das ist ganz wichtig, dass diese Erinnerungskultur vor allen Dingen bei Schülerinnen und Schülern wachgehalten wird? Und dass die ins KZ gehen?
Ja, das würde ich sagen. Ich würde das sagen. Ich glaube, das ist wirklich ein sensibles Thema hier. Aber ich würde sagen, es gehört einfach zu der allgemeinen Ausbildung jeder Schulen irgendwie. Ob aus Amerika, aus Großbritannien, aus Deutschland. Ich bin über 300 Mal in Sachsenhausen gewesen über den Jahren. Und ich mache das immer noch sehr gerne. Ich fing vor Jahren an, Touren nach Sachsenhausen anzubieten für Besucher, die schon hier sind irgendwie. Also eins würde ich sagen erstmal, oder möchte ich sagen, ich bin selber kein Jude. Ich sage immer Bescheid, ich bin kein Jude, wenn Sie mich anheulen möchten. Klar, das könnte ich sehr gut machen und sehr gerne, aber ich bin kein Jude. Und die sagen immer, also sie sagen, ist es okay, Sie sind empfohlen worden und wir möchten Sie haben als unser Tourguide und Ausbilder hier. Und das mache ich sehr gerne. Und dadurch habe ich sehr viele Leute, sehr viele interessante Leute kennengelernt. Und dann habe ich bemerkt, dass eine Lücke irgendwie in der Ausbildung von vielen Studenten und Schülern gibt. Und Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man das ordentlich und korrekt, ohne Vorurteile, alles erklärt, wie es überhaupt möglich war, wie es passiert ist und die Ergebnisse und was wir heutzutage nicht vergessen müssen, dass es immer noch möglich ist, dass sowas wieder passieren könnte und ist schon passiert nach dem Krieg in verschiedenen Ländern, in Afrika zum Beispiel, in Jugoslawien damals.
Der Genozid.
Ja, es ist nicht leicht. Ich habe das, wie gesagt, ganz am Anfang sorgfältig recherchiert über Jahre. Und nach einem kurzen, kleinen, langsamen Anfang ist Sachsenhausen, ich würde nicht sagen beliebt oder populär, aber es ist wichtiger als je. Tausende von meistens Studenten besuchen Sachsenhausen jede Woche. Tausende.
Seinen britischen Pass wird der Schotte Nigel Dunkley nicht abgeben. Dafür hat er sich aber jetzt flott noch einen deutschen besorgt. Mit Einbürgerungstest und allem Pipapo. Welche der 32 Fragen konnten Sie nicht beantworten?
Es war alles ganz einfach. Man hat bis zu eine Stunde, um diese Fragen zu beantworten.
Und Sie konnten alle?
Natürlich. Und ich saß gleich hinter einen jungen, also nicht so jungen Dame, gleich so alt wie ich,
also
ist sie nicht.
64?
Aber sie ist, ja, genau. Und sie kommt aus der irischen Botschaft und sie sagte, ach, du auch, wir kannten uns schon als Diplomaten damals. Ich sagte, ja, natürlich. Sie sagte, okay, aber das ist langweilig. Wir brauchen nicht eine Stunde, wir brauchen nur ein paar Minuten. Sollen wir, shall we have a little race? Innerhalb von 10 Minuten
Kleiner
waren wir
Wettbewerb.
Beide fertig. Ja, genau.
Wer war Erster?
Wir sind gleichzeitig rausgerannt. Nee, und 10 Minuten. Aber das war ganz einfach.
Okay, welche Frage fanden Sie unsinnig?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute. Also diese Frage kann ich nicht so schnell beantworten, wie die Fragen irgendwie in dem Bogen. Ich würde einfach so sagen, ich klopfte an die Tür eines jungen deutschen Beamten. Es gibt diese Ausländerbehörden da an dem Fair-Berliner Platz. Und klopfte an die Tür dieses jungen Beamten, der sagte, herein, sehr strikt und sehr formell, herein. Er sagte, haben Sie Platz vielleicht für noch einen Brexit-Flüchtling? Und er hat sich totgelacht. Ich dachte, mein Gott, es ist mir gelungen, einen deutschen Beamten, die sind nicht immer berühmt für ihren Sinn für Humor, zum Lachen zu bringen. Er fand das ganz lustig. Und
die Geschichte ist schön, ist aber noch keine Antwort auf meine Frage.
Genau, ich weiß. Also es war alles natürlich korrekt und...
Ja, haben Sie bei einer Frage zum Beispiel gedacht, das ist jetzt richtig typisch deutsch?
Die waren alle ziemlich typisch deutsch irgendwie. Ja gut, zum Beispiel, ich habe auch natürlich relativ schnell bemerkt und nicht nur ich, sondern auch viele andere, dass die Fragen so formuliert wurden, nicht für andere Europäer, nicht für Brexit-Flüchtlinge, so wie ich, sondern auch für diejenigen, die wirklich aus fernen, sagen wir so, fernen Ländern gekommen sind, die andere die Vorstellungen von der Gesellschaft, von den normalen Regeln, wie man, was tut man, wenn man Probleme innerhalb der Familie hat, darf man die Ehefrau verprügeln und so weiter. Die fand ich ein bisschen merkwürdig, solche Fragen, aber die waren hoffentlich nicht für uns Europäer bestimmt irgendwie.
Nigel Dunkley, schön, dass Sie einer sind, der auf fast alles eine Antwort hat. Dankeschön für den Besuch bei Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.